This is Clara, and I'm the Doctor.
You're from UNIT.
Well, if that's what it says.
I'm Pritchard. This is Bennett.
O'Donnell, you're really the Doctor. I'm a huge fan. Nice work.
So who's in charge now? I need to know who to ignore.
That'd be me. Her.
Actually, that would be me. I represent Vector Petroleum. We've obtained the mining rights to the oil.
The oil?
They're ghosts! They're ghosts.
You said there was no such thing. You actually poo-pooed the ghost theory.
Yes, well, there was no such thing as socks or smartphones and badges until there suddenly were. Besides, what else could they be? They're not holograms. They're not flesh avatars. They're not autons. They're not digital copies bouncing around the nethosphere. No, these people are literally, actually dead. Wow. It's amazing. I've never actually met a proper ghost.
Moran was our friend.
The gods.
Oh. Oh, right, you are.
Come
here. I'm very sorry for your loss. I'll do all I can to solve the death of your friend / family member / pet.
But what do the coordinates lead to, though? To us? To the ghosts? What?
Ah, what the coordinates are for. That is part of the answer to the other question you're all thinking. Really? Come on. None of you? Surely just being around me makes you clever by osmosis. What is the other question?
The temple. The fourth part of the directions. What's the temple?
Finally. It's like pulling teeth. Clara, why don't I have a radio in the TARDIS?
You took it apart and used the pieces to make a clockwork squirrel.
And because whatever song I heard, first thing in the morning, I was stuck with. 2 weeks of Mysterious Girl by Peter Andre. I was begging for the brush of death's merciful hand.
Comport Nummer 665, Peggy Tsai. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 665. Comport, den ich am heutigen sonnigen Freitag, dem 24. August 2018, Tag 236 in der KW 34 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der dritten Folge der 9. Staffel von Dr. Wer noch gleich. Good to ignore the cards, the other question, no radio. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Fernsehzitate, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen nehme und kommentiere, einem Teil, wo ich eher technische Meldungen nehme und kommentiere. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, in der sich ein paar Regierungs- und ein paar Wirtschaftsmeldungen eingefunden haben. 16 Grad, Passing Cloud-Sieger, Cool Greetings, die 16 Grad kommen wir gleich, 16 Wind macht 13 km/h aus dem West, Barometer, was traue ich hier seinem Barometer eigentlich, Visibility haben wir hier keine, Weser Pro hat, ja wobei das Barometer ist das gleiche, Weser Pro hat Stand 6 Uhr, 17 Grad, Overcastige, Light Drizzlige, ja ein bisschen was an Drizzle kann hier noch vorbeikommen, Greetings, die Feels Like 19, Taupunkt 15, Humidität 86%, Druck 1006 oder vom Gerät gemessen immer noch 1002. Der Wind macht irgendwas zwischen 17 und 35 km/h. Ja. Und dann fliegen wir hier mit der Regierung weiter. Die geht mit illegalen Abschiebungen weiter, weil turns out, es gab schon 5 rechtswidrige Abschießungen im laufenden Jahr. Die Behörden haben im laufenden Jahr schon 5 Ausländer zu Unrecht abgeschossen, geht aus einer Antwort des Bundesterrorministeriums auf eine schriftliche Frage der grünen Bundestagsabgeordneten Margarete Bause hervor. In allen Fällen seien die erforderlichen Verwaltungsakte noch nicht vollziehbar gewesen, schreibt das Ministerium. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand vom 8. August. Das muss man ja dazu sagen, weil ja heutzutage pro Tag mindestens eine illegale Abschiebung dazukommen kann. Die Häufung seit Jahresbeginn ist auffällig. So sind der Bimbis-Regierung für die Jahre 2015 und 2016 keine rechtswidrigen Abschiebungen bekannt. Für das Jahr 2017 2 Fälle und 2018 in den ersten 8 Monaten schon alleine 5. Und wo war jetzt noch gleich der Skandal? Was, in Bremen hat das BAMF Leute, die sowieso asylberechtigt waren, eine Asylberechtigung ohne intensive, noch längere Prüfung ausgestellt? Ja, das geht ja mal gar nicht. Wo kommen wir denn da hin, wenn Leute, die Asylrecht haben, dann auch Asylrecht bekommen? Na? Stattdessen machen wir hier illegale Abschiebungen und derer dann eben keine bedauerlichen Einzelfälle, sondern eben ja schon 5, von denen die Bimbis-Regierung weiß. Und die Bimbis-Regierung weiß schließlich sehr wenig. Na, aber hey. So, dann gab es Distanzierungen. Fall Sam IA. Merkel distanziert sich von Reuls Äußerungen von Freitagnachmittag. Bundeskanzlerin Merkel hat sich von Äußerungen des nordrhein-westfälischen Terrorministers Reul zum Fall Sam IA distanziert. Die CDU, Frau Blubbernde, sagte in Berlin, Entscheidungen unabhängiger Gerichte seien zu akzeptieren und müssten auch umgesetzt werden. Reul, ebenfalls CDU, erklärte, ihm sei inzwischen klar geworden, dass seine Äußerungen missverstanden werden konnte. Das bedauere er. Da war nichts missverständlich. Der Herr wünscht einen rechtsfreien Raum darzustellen. Ich sehe da beim besten Willen nichts, was man irgendwie anders hätte verstehen können. Der Minister hatte das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster kritisiert, wonach der abgeschossene Islamistist Sam IA nach Deutschland zurückgeholt werden müsse. Auf vielfältige Kritik stieß dabei Reuls Äußerung, Richter sollten das so wörtlich Rechtsempfinden der Bevölkerung berücksichtigen. Dabei wissen wir alle, es heißt gesundes Volksempfinden. Schon Adolf hatte das gesunde Volksempfinden im Hinterkopf. Herr Reul. So, dann gab es Freitagabend. Einigriech. Vereinbarung zur Flüchtlingsrücknahme mit Griechenland steht. Nach dem Abkommen mit Spanien hat Deutschland auch mit Griechenland auf eine Vereinbarung zur Rücknahme von bereits registrierten Asylbewerbern geeinigt. Der Abschuss steht unmittelbar bevor, faselte eine Lautsprecherin des Bundesterrorministeriums. Es fehle lediglich ein letzter Briefwechsel. Der griechische Migrationsminister Dimitris Vitsas bestätigte die Einigung. Entsprechende Dokumente sollen so bald wie möglich unterkringelt werden. Es ist gut, dass mein Ergebnis gekommen ist, sagte Kanzlerin Angela Merkel. Die nächste spannende Frage, betrifft das denn irgendwen? Weil bei Spanien wissen wir, es betrifft niemanden. So, wird es bei Griechenland jemanden betreffen? Meins davon abgesehen, dass die Staaten damit ja dann plötzlich einen akuten Anreiz haben, Personen nicht zu registrieren. Weil wenn sie die registrieren, dann müssen sie plötzlich für die sorgen. Also, nee. Aber hey. So, dann, in der Nacht zu Samstag, Sanktlis, Nalis gegen Leistungskürzungen für junge Hartz-IV-Bezieher. SPD-Chefin Andra Nahles will Sanktionen gegen jüngere Hartz-IV-Empfänger abschaffen. In diesem Alter seien Leistungskürzungen kontraproduktiv, sagte Nahles den Zeitungen einer Mediengruppe. Die melden sich nie wieder im Jobcenter, um einen Ausbildungsplatz zu suchen, erklärte SPD-Chefin. Ergebnis sind ungelernte junge Erwachsene, die wir nicht mehr erreichen. Darüber hinaus wünscht sich Nahles weitere Korrekturen an den Arbeitsmarktgesetzen. Man könnte ja mal bei Gelegenheit erklären, inwiefern Sanktionen unter den vom Gesetzgeber als absolutes zum Überleben gerade mindestens notwendigen Betrag überhaupt irgendwem helfen. Weil, sorry, I'm not seeing it. Na, unter den zum Überleben mindestens notwendigen Betrag sanktioniert zu werden, heißt, man kann davon nicht leben. Das sagt ja, das muss man mindestens haben, um davon leben zu können. So. Da könnte jetzt Frau Nahles mal bei Gelegenheit erklären, inwiefern das in irgendeiner Form sinnvoll sein soll. Na, vor allen Dingen, wo ja die Repressionsämter sowieso so geil drauf sind, Leute zu reprimieren. Der Staat ja alleine mehrere Milliarden an nicht gezahlten, davon hätten Leute überleben sollen, Geld vereinnahmt hat. Und wem ist davon jetzt geholfen? Der Staat, der kein Geld ausgibt, weil die Note, weil ja, die schwarze Null ja heilig ist. Na, Hauptsache, wir beten weiter die schwarze Null an. Also den Leuten, die das Geld nicht bekommen, ist auf jeden Fall nicht geholfen. Duh. Mal eins davon abgesehen, ah, das ist ja schön, dass Frau Nahles auch mal auffällt, dass die Sanktionen scheiße sind. So, dann ist es ja nur noch eine Frage von, ob, sagen wir mal großzügig, weiteren 15 Jahren, bis dann Frau Nahles auch mal irgendwann auffällt, dass die Sanktionen auch bei Nicht-Jugendlichen irgendwie so ein bisschen absurd sind. Also mal eins davon abgesehen, dass Personen unter 18 auf 0,00 Euro runter sanktioniert werden dürfen. Geld dürfen sie vorher schon keins beiseite gelegt haben. Man davon abgesehen, dass Jugendliche wahrscheinlich nicht unbedingt häufig das Problem haben, dass sie so viel Geld haben, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Dann Hartz IV beantragen und dann aber wegsanktioniert werden. Also zu gut Deutsch, die sollen von gar nichts überleben. Die haben nichts, die dürfen ja nichts haben, sonst hätten sie ja kein Hartz IV bekommen. Und dann sollen sie von überhaupt nichts überleben. Ja, nee, also inwiefern das überhaupt rechtskonform sein soll, könnte bei Gelegenheit nochmal irgendwer erklären. Aber so, dann gab es Grex. Das war dann am Montag die große Buhai-Meldung. Griechenland verlässt nämlich den Rettungsschirm. Was eigentlich auch nur heißt, ja, also pro forma gibt es im Prinzip kein neues Geld für die Banken. Aber es gibt weitere Totsparscheiße. Und dass Griechenland irgendwo an denen die Märkte Geld bekommen wird, ist auch eine Behauptung, die nur wenige Leute wiederholen würden. Insofern, ja, da kommt doch wieder nichts bei rum. Für niemanden. Das hochverschuldete Griechenland muss erstmals seit mehr als 8 Jahren ohne internationale Finanzhilfen auskommen. Das dritte Kreditprogramm des Euro-Rettungsschirms ESM für Athen endet heute. Griechenland hatte seit 2010 angesichts einer drohenden Staatspleite Darlehen von den Euro-Partnern und dem internationalen Währungsfonds erhalten. Nein, der IWF war zuletzt definitiv nicht mehr beteiligt, weil der IWF nämlich einen harten Schuldenschnitt verlangt hatte. Dazu waren die Herren Schäuble und Schäuble nicht bereit. So, stattdessen fühlte der Herr Schäuble sich vor 3 Jahren, wie sowas, ist ein paar Jahre her, ja mal bemüßigt, Griechenland zu erpressen, nachdem die Oxy gesagt hatten, nämlich die Sparscheiße nicht haben wollten. Das Volk wurde gefragt, das Volk sagte, nein, die Scheiße wollen wir nicht. Da sagt Schäuble, das ist mir doch egal, was das Volk will. Ich will, dass ihr das wollt. Damit wollt ihr das. Na, so, und also ich meine, das gucke ich mir an und sage, ja, und jetzt gibt es also kein neues Geld für die Banken. Ja, das hat aber keine akuten Auswirkungen. Also genau genommen, ist ja dadurch, dass die Sparscheiße weiter gilt, die Konsequenz eigentlich nur ja die Sparscheiße gilt. Also, was genau hat jetzt geendet? Hat real irgendetwas geendet? Weil, also, I'm not seeing it. Im Lehrerzimmer hier das Licht. Es scheint aber sonst noch keiner da zu sein. Na, also, so, next. Dann gab es Tolu. Meldung von Montagvormittag. Ausreisesperre gegen Misale Tolu in Türkei aufgehoben. Die wegen Terrorvorwürfe in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Misale Tolu darf das Land verlassen. Ihr Mann aber nicht. Ihre Ausreisesperre sei nach Einspruch ihrer Anwälte aufgehoben worden, bestätigte Tolu via Twitter. Die Vermutung, dass es irgendwie einen Zusammenhang zu einem Besuch eines Herrn Erdogan in einem Deutschland geben könnte, die ist aber völlig abwegig. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme, dass es da einen nicht nur zeitlichen Zusammenhang geben könnte. Ja, ne? Also beim besten Willen, das ist Zufall. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Wie kommen Sie denn auf die abwegige Idee, dass das irgendetwas miteinander zu tun haben könnte? So, wo war ich? Also ja, dass das also rein zufällig sein würde, dass Frau Tolu dann plötzlich ausreisen dürfte, ihr Mann allerdings nicht. Aber immerhin, sie darf das Land dann schon verlassen. Nein, das Gerichtsverfahren ist natürlich immer noch nicht beendet. Aber wenn sie zumindest nicht mehr in der Türkei rumhängen muss, sondern sich auch wieder in Deutschland aufhalten darf, dann ist ja die Chance relativ groß, dass man ihr nicht ganz so dolle irgendwie was beitun könnte. So. Dann gab es Asunrecht. Weil nur wenige Flüchtlinge erhalten nach Zeitungsinformationen ihr Bleiberecht in Deutschland zu Unrecht. Im ersten Halbjahr dieses Jahres endeten von mehr als 43.000 abgeschossenen Prüfverfahren nur 307, damit, dass das BAMF-Amt für BAMF-Aktion und BAMF-Linge den bereits zugestellten Schutzbescheid widerrief, wie die Zeitung berichtet. Das sind 0,7%. Übrigens, bei Hartz IV ist die Fehlerquote geringfügig höher als 0,7%. Also insbesondere bei den falsch Sanktionierten. Demzufolge geht das aus einer Antwort des Bundesterrorministeriums auf eine Anfrage der Linken Bundestagsabgeordneten Jelpke hervor. Jelpke sagte, es werde von politisch interessierter Seite immer wieder der Eindruck erweckt, es gebe erhebliche Sicherheitsmängel im BAMF. Davon sei jedoch nichts wahr. Übrigens, hier unten die Bäckerei hat geschlossen. Und macht auch nicht den Eindruck, als würde sie irgendwann in näherer Zukunft wieder aufmachen. Gut, sie macht auch nicht den Eindruck, als wäre sie zu und würde nie wieder aufmachen. Aber ja. Das hat man davon, wenn eine Bäckerei von irgendeiner Kette übernommen wird, die dann aber an dem Standort kein Interesse mehr hat. Nun ja. Irgendwann könnten die hier mal anfangen, Zeug abzureißen. So, wo waren wir? Die Urteile an Prüfungen ist eine Konsequenz aus Affären innerhalb des BAMF. Unter anderem sollen in der Bremer Außenstelle jahrelang Asylbescheide ohne rechtliche Grundlage ausgestellt worden sein. Mit dem Sachverhalt in Bremen hat sich die DLF-Nachrichtenredaktion Anfang August rückblickend befasst. Fazit alles deutet darauf hin, dass es den von vielen vermuteten großen Skandal von Bremen gar nicht gegeben hat. Auch gäbe es bislang keinen Hinweis darauf, dass die ehemalige Leiterin der BAMF-Stelle korrupt gewesen wäre. Oder anders ausgedrückt, das war ein großer Nichts. Ein Nothing-Burger, wie man so schön auf Englisch sagt. Das war nichts. Das Problem, was sie angeblich gehabt hätten, gab es nicht. So, und wo musste man jetzt was tun? Gar nicht, ist die richtige Antwort. Gar nichts musste man tun. So, dann Ex-Püber. Meldung von Montagnachmittag. Leistungsbilanz. Deutschland macht gute Geschäfte. Der Wert, während die Deutschland ins Ausland verkauft, wird den der Importe in diesem Jahr mal wieder deutlich übertreffen. Nach Berechnungen des IFO-Instituts für eine Nachrichtenagentur Reuters beträgt das Plus mehr als 265 Milliarden Euro oder fast 300 Milliarden Dollar. Damit erzielt Deutschland den weltweit größten sogenannten Leistungsbilanzüberschuss. Das ist gut, weil wir ja auf Kosten anderer Länder leben. Ja, inwiefern das gut ist, wenn wir auf Kosten anderer Länder leben, könnte bei Gelegenheit nochmal irgendwer da liegen. So richtig springt mich das nämlich nicht an. Schade aber auch. Ja? Mit großem Abstand, gefolgt von Japan und den Niederlanden. US-Präsident Trump wirft Deutschland die hohen Überschüsse immer wieder vor. Nicht ganz zu Unrecht. Sie gehen seiner Ansicht nach zulasten der amerikanischen Wirtschaft. Die USA wird nach Berechnung des IFO-Instituts in diesem Jahr erneut die weltweit größte Defizit verzeichnen. Importierten sehr viel mehr Waren, als sie exportierten. Und zwar 420 Milliarden Dollar. Blablubber, blablubber, blablubber. Ja, aber uns wird es immer als Erfolg verkauft, dass wir auf Kosten anderer Länder leben. Dabei leben wir auf Kosten anderer Länder. Das ist schlecht. Um es mal einfach auszudrücken. Aber hey, wie komme ich denn auf diese abwegige Idee? Ich weiß auch nicht. So, dann am Mittwoch verkündete die Bundesregierung den Bauern Hilfen wegen Dürreschäden sozusagen. Land wählte mit starken Einbußen wegen der Dürre sollen an Nothilfen des BIMBIS bekommen. Angesichts von Ernteschäden nationalem Ausmaßes will der Bund 150 bis 170 Millionen Euro ergänzend zu Länderprogrammen geben, sagte Agrarministerin Julia Klöckner in Berlin. Insgesamt soll die Unterstützung mit den Ländern 340 Millionen Euro betragen. Der Deutsche Bauernverband teilt in seiner Erntebilanz mit, bei Getreide ergebe sich in diesem Jahr ein Minus von 22% im Vergleich zum Vorjahr. So, da greife ich dann auf das zurück, was ich gesagt habe, als das Geheule der Bauern das erste Mal bei mir vorbeiflatterte. Ich sehe jetzt noch nicht so ganz, inwiefern Bauern mit Geld beworfen werden dürfen, gleichzeitig aber Leute, die überhaupt gar kein Geld haben, Hartz IV, totsanktioniert werden. Inwiefern ist das gerecht? Inwiefern ist das das gleiche Verständnis von Staat? Und da habe ich einen Bauchschmerz mit. Das sind dann nämlich für mich zwei verschiedene Verständnisse. So, ja, die Bauern, die sind gut, auch wenn es sich bei Bauern um irgendwelche Großkonzerne handelt, die ja was eigentlich machen. Na, und dann jetzt mit Geld beworfen werden, weil die armen Bauern konnten ja nicht wissen, dass es Wetter gibt und dass es eben jetzt auch mal eine ganze Weile viel zu wenig regnet. Und die Wärme ist da nicht das Problem, sondern dass viel zu wenig regnet ist das Problem. Ja, so, keine Ahnung, ob man sich gegen sowas versichern kann. So, dann gab es eine Asozialempfehlung von Donnerstagmittag. Bundesregierung, Beratergremium empfiehlt Verzicht auf sozialen Wohnungsbau. Die Bundesregierung sollte ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit nach Meinung eines Beratergremiums grundsätzlich überdenken. Das Wirtschaftsministerium hat ein Gutachten seines wissenschaftlichen Beirats veröffentlicht. Demnach soll die 2015 eingeführte soziale Mietpreisbremse wieder abgeschafft werden. Zur Begründung schreibt das Gremium, das Instrument habe sich als weitgehend wirkungslos oder sogar kontraproduktiv erwiesen. Den sozialen Wohnungsbau würde der Beirat reduzieren. Es handele sich um eine fehlgeleitete Subvention, weil die Fehlbelegung meist auf eine Abgabe verzichtet werde. Das auch aus Hochschullehrern bestehende Gremium empfiehlt stattdessen, Bauvorschriften zu lockern, die Grunderwerbsteuer abzuschaffen, zu senken und den Wohnungsbau auf diese Weise anzukurbeln. Genau, wenn wir ihnen allen Steuersenkungen zukommen lassen, dann werden sie schon von ganz alleine das Richtige tun und denen, die kein Geld haben, wird es dann magisch irgendwie besser gehen. Ach Leute, das Märchen von der unsichtbaren Hand des Marktes. Das Märchen, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Es hat noch nie funktioniert. Die unsichtbare Hand des Marktes funktioniert nicht. Das könnte man wissen, auch als ein aus Hochschullehrern bestehendes Gremium. Könnte man das wissen. Na, also, ich fühle mich leicht verarscht. So, Bremf. Genau, Donnerstag im Bundestag. Überprüfung im BAMF dauert noch an. Die Überprüfung der positiv beschiedenen Asylanträge im Bremfesamt für Bremfation und Bremflinge wird sich voraussichtlich noch Monate hinziehen. Es würden derzeit alle 18.000 positiv beschiedenen Verfahren seit dem Jahr 2000 überprüft, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Nazi-Parteifraktion. Die Vorprüfung dauere derzeit noch an. Anschließend folge die bei Unregelmäßigkeiten die formale Widerrufs- und Rücknahmeprüfung. Auch für die 4.568 Verfahren, die durch die interne Revision geprüft worden seien. Formale Widerspruchs- und Rücknahmeprüfung dauere grundsätzlich länger als die Prüfung der internen Revision. Bla bla, bla bla, bla bla. Wird in den nächsten Monaten andauern. Bla bla. Bei der Vollprüfung der Verfahren hat es den Angaben zufolge bislang 4, in Worten 4 Widerrufe und 13 Rücknahmen gegeben. Zudem werde derzeit in 13 Fällen ein Rücknahmeverfahren und in 3 Fällen ein Widerrufsverfahren eingelitten. Also maximal 26 Rücknahmen und 7 Widerrufe. Mehr sieht man da Stand jetzt nicht. Und das ist das große Problem vom Bremer BAMFesamt. Das ist ja so ein gigantischer Skandal. Ja, also halten wir mal eben fest, Es gab keinen Skandal. Es gab kein Problem. Es gab überhaupt kein Problem. So, und wo haben sie sich jetzt, wofür haben sie sich jetzt aufgeblasen wie sonst was? Wo es doch überhaupt kein Problem gab? Na? Und das nehmen wir jetzt einfach mal zur Kenntnis. Es gab kein Problem. Man musste nichts tun. Man musste sich schon gar nicht irgendwo groß aufblasen. Was hängen da eigentlich für Zettel an den Türen? Ah, die Wildschwanbrook-Deckensanierung. Ja. So, dann gab es die Waschzahl. Genau. Das Gesamtvolumen der Geldwäsche in Deutschland soll sich zwischen 50 und 100 Milliarden Euro jährlich belaufen. Antwort. Aber eine kleine Anfrage der Linken-Fraktion oder Berufung auf Studien. Aufgliederung nach Sektoren, Branchen und Jahren wird keine Informationen vorliegen. Aha. Ja, wie viel Geld waschen Sie denn so im Schnitt? Nur, dass wir mal eine Baseline haben. So, kommen wir bei der Wirtschaft an. Da gab es Sklavinter. Die Meldung von Sonntagnachmittag. BDA, Kritik an Scholz-Forderung nach Rentengarantie bis 2040. Die Sklavenhalterverbände haben die Forderung von Esperder Vizekanzler und Finanzminister Olaf Schäuble, Scholz nach einer Garantie des Rentenniveaus bis 2014 kritisiert. Was Scholz macht, ist schierer Rentenpopulismus, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung BÖDA, Steffen Kampeter, das frühere Staatssekret und Bundestagsabgeordnete. Übrigens darf man beim Herrn Kampeter einfach mal mit dazu sagen, der Herr Kampeter, der war mal Politiker. Die BIMBIS-Regierung hat mit Bedacht eine Kommission eingesetzt, um einen Vorschlag zu entwickeln, die sowohl Renten als auch Beitragszahler langfristig vor Überforderungen geschützt werden könnten. Da passt es nicht, vorab ein politisches Rentenniveau in Aussicht zu stellen. Ja, aber bei Hartz IV hat es gereicht, bevor die Ermittlungen abgeschlossen waren, schon zu sagen, was da rauskommen würde. Herr Kampeter, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber dass Sie sich dagegen jemals geäußert hätten, als Sie noch politisch politikierten, muss ich glatt übersehen haben. Na, also der. Dann gab es den Daimruf von Montagabend. Rückruf für 690.000 Daimler-Diesel angeordnet. Wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung müssen noch nicht europaweit 690.000 Diesel in die Werkstätten. Darunter sind 280.000 in Deutschland. Bundesdoofheitsminister Andreas der Bescheuerte hatte den Rückruf Mitte Juni angekündigt. Das Kraftfahrt-Bimbesamt prüft neue Abgassoftware. Da Immler betont, man kooperiere mit den Behörden. Betroffener Halter will da Immler informieren. Der Konzern hält die beanstandete Funktion allerdings nicht für illegal und will deshalb eine rechtliche Klärung. Blablubber, blablubber. Und dann gab es Vetona. Meldung von Mittwoch, glaube ich. Das Gericht stoppt Arbeiten für neuen Fernbahnhof Hamburg-Altona. Und zwar das Oberverwaltungsgericht. Und zwar einstweilig. Weil, die Begründung ist spannend, weil in Altona, das ist ja so ein Sackbahnhof, da gibt es Rampen, um Autos auf Züge zu fahren. Logisch, bei einem Sackbahnhof kannst du das machen. Bei einem mittendrin Bahnhof wie Diebsteich kannst du nicht an einem Ende, weil es gibt kein eines Ende, mit Autos in die Züge reinfahren. Sondern wenn du da Autos raufkriegen willst auf die Züge, das musst du halt irgendwie anders lösen. So. Und da ist aber jetzt keine Lösung für vorgesehen, auch nicht irgendwie was funktional das ersetzen könnte. Da sagt das Gericht so, ja, das ist ja putzig, dass ihr sagt, ja, also, theoretisch wäre es möglich, dass irgendwie Züge in die Autos in die Züge gebeamt werden. Wie das praktisch funktionieren soll, uns doch egal. So, ne, einen perfectly working Bahnhof wegwerfen, um da einen non-perfectly non-working Bahnhof an die Stelle ein Stückchen weiter weg zu pflanzen. It is 7 a.m. 7 a.m. Sagt jetzt hier halt das Gericht so, ja nö, so nicht. Genau, darin sei kein Ersatz für die im alten Bahnhof vorhandene Beladestation für Autoreisezüge vorgesehen, kritisierte das Gericht. Dieser Mangel schaffe Planungsprobleme. Weitere Frage zur Rechtmäßigkeit des Planungsfeststellungsbeschlusses sollen erst im Hauptverfahren abschließend überprüft werden. Die Deutsche Bahn will mit Hilfe der Stadt Hamburg den alten Fernbahnhof Altona um etwa 2 Kilometer nach Norden verlegen. Was halt so total offensichtlich keinen Sinn macht. Aber hey. So. Jetzt hätten wir noch 5 Minuten.
Könnt euch was vom Wetter erzählen? Es ist nämlich trocken geblieben.
Was einigen Planungen auch nicht sehr recht ist. Es könnte aber noch nass werden. Ja,
übrigens Bootsboot. 2 Stück. Hihi. Berno und Meindorfer Weg. Sind tatsächlich schon angeschlossen. Und da fällt tatsächlich auch Internet raus. Auch hinreichend schnelles Internet. Das ist mir persönlich sehr recht. Vor allen Dingen, wenn dann in etwas weniger als 2 Wochen potenziell nicht ganz so viel Internet bei mir mehr rausfällt. Oder wenn ich Glück habe, dann doch wieder ausreichend schnell und ganz doll viel Internet. Ja, nee.
Wie auch immer. Ach, wisst ihr was? Kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke hätte ich von den... Das sind nicht die 2014er, das sind die 2016er. Die 2014er waren der andere Jahrgang. Hätte ich also von den 2016ern das 15. Video I Love This Life in 4 Minuten 51 hingeworfen. Und danach dann bei den 2018ern in den Topf gegriffen und das 12. Video No Roots ausgebuddelt. 3 Minuten 4. Danach gibt es auf ein Wort Küppersbusch mit dem Begriff Spurwechsel. Ja, Golden Hour in 7.02 Uhr. So frei nach dem Motto, Leute, die kein Asyl haben, aber als Arbeitssklaven hier ganz gut geeignet werden, könnte man doch auch auf die Arbeitssklavenspur setzen. Ja, könnte man, wenn man denn wollte. So, wie auch immer, sage ich dann erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir geblubbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, wäret ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Tweet at Kompott, eine Mail an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar am kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 665 Teil 2 einstelltet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den 2 Stücken Musik und dem Herrn Küppersbusch und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
An diesem Pferd,
Schönen guten Morgen, Herr Küppersbusch, hallo.
Hallo, guten Morgen, Herr Grote.
So kann das nicht weitergehen mit der Asylpolitik. Wir brauchen einen Spurwechsel, hat der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU gesagt. Und wenn es nach ihm ginge, dann sollten gut ausgebildete Asylbewerber eben über das neue Zuwanderungsgesetz die legale Möglichkeit zum Arbeiten und Leben in Deutschland bekommen. Also sie sollen die Spur wechseln, ja? Und weil das so viele nachplappern mit dem Spurwechsel, ist eben Spurwechsel unser Wort der Woche. Aber jetzt sagen Sie mal, Herr Küppersbusch, die CSU, die hat beim Spurwechsel schon mal dankend abgewunken. Die spuren also nicht. Mörderwortspiel, ich weiß.
Zusammen, fein beobachtet. Nee, Spur. Spornen sich die Sporen, verdienen auch der Spurt. Alles eine sprachliche Wurzel. Hat eigentlich mal bezeichnet, mit den Füßen treten, mit der Ferse treten. Deswegen auch der Fersensporn oder die Sporne, die man sich hinten es verdienen muss, an die Ferse macht. Das ist eine germanische Wurzel. Und eigentlich fordert Günther ja zwei Spurwechsel. Also zum einen die Möglichkeit, von der Spur Asylverfahren in das Zuwanderungsverfahren zu wechseln, eben für Menschen, die neu nach Deutschland kommen. Und zum anderen wäre das ein Spurwechsel der Politik, diese beiden Fragen zusammenzubinden, eben zum Beispiel wegen des Riesenbedarfs an Fachkräfte, etwa im Pflegebereich, den Daniel Günther anspricht.
Aber mal generell, finden Sie nicht Spurwechsel? Das klingt so ein bisschen wie so ein sozialpädagogisches Programm für schwierige Jugendliche. Ich sehe schon, die Plakate hängen im Gemeinschaftsraum direkt neben der Tischtennisplatte. Raus aus der Gewalt, ja. Rein in die Spur. Oder liege ich da total falsch?
Nee, die Initiative des Arbeitsamtes hier bei uns in der Region Dortmund und der Handwerkskammer Sauerland, Arnsberg, Meschede, heißt Spurwechsel und die zielt darauf ab, Menschen, die im Studium nicht glücklich sind, dazu zu gewinnen, eine Berufsausbildung im Handwerk zu machen. Also genau da hat der Begriff schon ein bisschen Karriere gemacht. Es gibt auch einen Spielfilm mit Ben Affleck, da geht's aber um zwei New Yorker Businessmen, die irgendwie so ein bisschen ihr Leben tauschen. Und der Spurwechsel selber, den kennen wir natürlich aus Absatz 5, Artikel 7 der Straßenverkehrsordnung,
aber Herr Grote,
wenn Sie in sich das Bedürfnis aufkommen spüren, eine Spur zu wechseln, dann was machen Sie dann?
Ja, dann muss man, das ist ganz wichtig, dann muss man das rechtzeitig ankündigen. Das steht nämlich in der StVO. Ja, aber rechtzeitig, ja, für die eine.
Aber Sie haben jetzt nicht Sie haben nicht in den Innenspiegel geguckt, Sie haben nicht in den Außenspiegel geguckt, Sie haben den Schulterblick nicht gemacht. Ich sitze jetzt auf der Rückbank und sage, Grote, Führerschein, ja.
Aber
welche Ausnahmen gelten?
Das will ich überhaupt nicht wissen. Ich will lieber über rechtzeitig reden. Das ist ein interessantes Wort. Für die einen ist doch rechtzeitig, was weiß ich, in Kassel anfangen zu blinken, wenn man in Hamburg überholen will, und für andere, ich habe da morgens schon mal geblinkt. Das muss reichen für den Tag. Ich sage Ihnen, unsere StVO ist zu ungenau.
Ja? Doch, das ist alles geregelt. Also dieser Artikel 7, in dem der Spurwechsel geregelt ist, die Fahrstreifen gewechselt sind, der ist anderthalb Seiten lang und hat 5 Absätze. Da steht wirklich alles drin. Auch, dass Linienbusse und Linienbahnen die Spur wechseln dürfen und da ein gewisses Vorrecht haben. Also da kann man nicht sagen, nö, ich wollte nicht reinlassen, sondern da muss man. Und natürlich das deutsche Drama Reißverschlussverfahren beim Zusammenführen zweier Fahrspuren im Kolonnenverkehr. Da gilt nämlich der Appell, dass man jemanden reinlässt, auch wenn man das eigentlich nicht muss, weil der auf seiner Spur fährt, immer sozusagen eingebaute Vorfahrt hat.
Dann sind wir schon wieder bei der CSU, mit dem nicht reinlassen wollen. Ich hätte noch was anzubieten. Der große Philosoph Howard Carpendale hat mal gesungen, deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen. Was gehört nur noch mir? Ja, was, Herr Küppersbusch, was bleibt denn, wenn man die Spur mal gewechselt hat?
Also irgendwann ist die Spur ja alle, wir wissen das auch von Rettungsgasse bilden, alle nach rechts. Das, ich glaube, das Lieblingsgesetz der Straßenverkehrsordnung der CSU. Man darf in Ausnahmefällen die rechte Fahrspur benutzen, also den sogenannten Standstreifen. Nur, was habe ich davon, wenn ich auf dem Standstreifen rumstehe?
Was ist ich? Was haben Sie davon?
Ruhe?
Naja, aber man kann auf der Autobahn zumindest nach links, ja, auf die Überholspur oder nach rechts auf die Standspur. Beides wäre ein Spurwechsel. Also ist ein Spurwechsel, um das mal zusammenzufassen zum Ende, erstmal nichts Gutes, nichts Schlechtes, sondern nur ein Woanders hin, richtig?
Ja, im Falle von Daniel Günthers politischem Vorschlag ist es aber schon so eine Art Links-Spurwechsel nach links, nicht links abbiegen, aber das ist ja eine Position, die sagt, die uns dann oft auch als das kanadische Vorbild ankommt. Wir fragen nicht mehr, wer hat die größte Not, wem müssen wir helfen, sondern wen können wir denn am besten gebrauchen. Ob das links ist oder humanistisch, steht mal dahin. Manche sagen, es ist das glatte Gegenteil, weil man hilft ja an der Not der Welt überhaupt nichts, wenn man den armen Ländern noch die besten Leute wegnimmt. Also da kann eine lange politische Debatte nötig sein. Klar ist aber erkennbar, im derzeitigen politischen Diskurs setzt Daniel Günther den Blinker eher, also ein ganz milder, fast dunkler Blinker links.
Spurwechsel. Unser Wort der Woche wie immer mit Friedrich Küppersbusch. Gut, dass Sie nicht mein Fahrprüfer waren.
Ja, das wären Dinge, wo
Außenspiegel
man,
gibt es ja.
Ich beiß in die Kopfstütze, was er sich da, nicht mal ein Schulterblick.
Tschüss.
Tschüss.